Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Dicht aneinander gedrängt stehen und irgendjemandem zujubeln. Wer war schon mal auf so einem Pop- oder Rockkonzert? Würde mich einfach mal interessieren. Wo, ja, so, ja, so ein paar sind das, jawohl. Ich war mit 17 Jahren das erste Mal, oder 18, so um den Dreh, war ich das erste Mal auf einem Rockkonzert und damals war das Bon Jovi. Bon Jovi fand ich extrem cool, der hat super Musik gemacht, das hat mich total angesprochen. Und ein Freund und ich aus dem Leistungskurs Biologie haben gesagt, lass uns doch zu diesem Konzert gehen. Und wir haben uns Karten gesorgt. Damals musste man noch zu so einer Vorverkaufsstelle hin. Internet war noch so ein bisschen rudimentär. Und wir waren dann irgendwann, waren wir ganz stolz, als so ein Brief mit diesen Karten da war. Und wir sind dann damit ins Essener Stadion getingelt und haben diesem Mann zugejubelt. Und das war super, als dann die Musik anfing, war das ganze Stadion wie elektrisiert. Nach einer Stunde war das Konzert vorbei und es gab Jubelstürme und er hat tatsächlich nochmal eine Dreiviertelstunde lang Zugabe gemacht. Also wenn ich da so, ja, ihr merkt schon, ich komme da ins Schwärmen, das war wirklich cool. Das war ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde und also es hat mich bewegt. Ja, es hat mich wirklich bewegt und wir haben gejubelt. Warum haben wir gejubelt? Weil dieser Bon Jovi einfach richtig gute Musik gemacht hat und sich gefühlt in dieser ganzen Session nicht einmal verspielt hat und als die Technik ausfiel, er selbst das noch wunderbar überbrückt hat. Warum jubeln wir noch? Weil ein Fußballer ein Tor schießt und das ganze Stadion ihm zu Füßen liegt. Nun gut, jetzt gerade eben nicht. Wir jubeln, weil Menschen etwas scheinbar gigantisch Tolles erreicht, gemacht, getan haben. Ankern wir einmal dieses Bild des Jubels. Ja, wir machen jetzt mal eine kurze Schublade auf, packen das Bild des Konzerts da rein und werfen den Schlüssel nicht allzu weit weg. Wir brauchen das Bild des Jubels später in der Predigt nochmal. Aber jetzt, ja, jetzt schauen wir uns eine Situation an, die ist so das Gegenteil von Jubel. Die ist eher schwierig und dunkle Wolken ziehen auf und die Stimmung ist gedrückt bis depressiv. Es handelt sich um das Buch des Propheten Zephania aus dem Alten Testament. Zephania lebte in der Zeit von 640 bis 609 ungefähr. Das sind nicht die Geburtsangaben von Zephania, aber es ist die Regierungszeit von dem König Josia. Und Zephania war aktiv als Prophet in der Regierungszeit von Josia. Ja, Josia müssen wir uns mal ganz kurz vor Augen halten. Josia ist ein Knirps, als er den Thron besteigt. Er ist ungefähr 8 Jahre alt, als er die Regierungsgeschäfte übernimmt. Und dieser Josias ist ein sehr besonderer König. Wer das vielleicht schon mal so ein bisschen gelesen hat, nach Salomo, ne, gab König David, dann gab Salomo und dann kamen so 90% schlechte Könige, die irgendwie alle nicht den Willen des Herrn taten, so heißt es immer. Und es gab nur ganz wenige Ausnahmen, wo es heißt, das war ein König nach dem Willen Gottes, nach dem Herzen Gottes. Und Josia war so ein König nach dem Herzen Gottes. Unter ihm gab es fundamentale, tiefgreifende Reformen in Juda. Er hat so eine Schriftrolle ausgebuddelt und dann hat er gemerkt, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen Buße tun. Und dieser Umkehrruf, der fruchtet, fällt auf fruchtbaren Boden und es kommt zu einer regelrechten Bekehrungswelle, sage ich es mal, unter der Regierungszeit von König Josia. Ein wirklich toller König. Allerdings reicht das nicht aus, denn die Summe derer, die vorher vor ihm da waren und schlechte Taten gemacht hatten, die können den Untergang von Juda nicht mehr aufhalten. Diese Umkehrtat kann Juda nicht mehr retten. Gucken wir einmal hinein, was sich sonst noch im Umfeld dieser Zeit von Zephania und Josia tat. Was ist das Umfeld von Juda? Das sehen wir hier. Juda ist hier. Mittendrin ist auch so ein bisschen gelb unterlegt. Kann man so schwach erkennen, das ist der rote Punkt. Und das Grüne, das Hellgrüne, ist das Assyrische Reich zu seiner größten Ausdehnung. Es geht hier unten, da hört der Bildschirm leider auf, geht es noch etwas weiter. Und das ist auch so um das Jahr 670, also fällt so ungefähr in die Regierungszeit von König Josia mit hinein. Größte Ausdehnung, Weltmacht, aber bedroht. Als König Josia herrscht, ist es schon am Bröckeln. Dunkle Wolken ziehen am Horizont für das Königreich Assyrien auf. Allein das, man muss sich das manchmal vor Augen halten, das ist ja ein gigantisches Reich. Das wird nur mit Pferden und Menschen regiert. Da ist keine Satellitentechnik, keine elektronische Datenübermittlung möglich. Das ist für mich nicht vorstellbar, wie quasi ein König über so ein Riesenreich regieren kann, wo er ja schon Wochen, manchmal Monate braucht, um von dem einen Ende bis zum anderen Ende zu kommen und das ohne Flugzeug. Aber großes, gigantisches Reich. Und jetzt tauchen neue Herrscher auf. Erfahren wir in der Bibel ja auch ganz viel. Die Babylonier tauchen auf und bringen dieses Riesenreich zum Einsturz. Und damit ist auch Juda betroffen. Und für Juda ist das Gericht im Prinzip, dass dieses Reich zusammenbricht und damit auch viel Sicherheit zusammenbricht, viel Ruhe zusammenbricht. Unruhige Zeiten stehen bevor. Und Zephania deutet das und sagt es auch an, dass das Gericht Gottes ist. Das ist der Auftrag Zephanias, Gericht Gottes über das Volk Israel auszusprechen, über Juda auszusprechen. Aber wofür? Wofür spricht er Gericht aus? Wenn man das Buch Zephania liest, dann fallen einem so ein paar Schlagworte auf, die ich euch kurz mal mitgebe. Gott kündigt hartes Gericht an für Götzendienst. Ein altes Problem von Juda und dem Volk Israel. Ein altes Problem. Götzendienst. Immer wieder. Schon seit der Eroberung von Kanaan damals, als die 40 Jahre Wüstenwanderung vorbei waren, waren kaum in Sicherheit und konnten sich ausbreiten, schon gab es Götzendienst. Immer wieder ist Götzendienst und Abgötterei ein gigantisches Thema. Es ist das erste Gebot. Es ist das erste Gebot, gegen das die Leute immer wieder verstoßen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da ist noch kein anderes von den 10 Geboten gehalten und sie scheitern schon beim allerersten. Ein spannendes Thema. Ein Thema, das uns mit Sicherheit auch heute noch berührt. Auch wenn wir vielleicht heute keine tongemachten Püppchen mehr anbeten, so ist das Thema des Götzendienstes aber aktuell wie eh und je. Und wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, wenn wir uns selbst für sehr gut halten, wenn wir uns selbst für übermächtig halten, dann auch das ist das Götzendienst, nämlich an mir selbst. Ein Riesenproblem. Und wer davor die Augen verschließt, der sollte sich die Worte Jesu anschauen. Jesus erzählt da eine ganze Menge drüber, wie es um uns aussieht und um unseren Götzendienst. weiteres Thema, weiteres schwieriges Thema, für das Israel bzw. in dem Fall Juda zur Rechenschaft gezogen wird, ist die, ich habe es genannt, Verlotterung durch zu viel Reichtum. Da steht jetzt so natürlich Verlotterung nicht drin, aber wenn man die Verse liest, dann kann man davon reden. Verlotterung durch zu viel Reichtum. Es gibt da einen sehr schönen bildlichen Vers, den ich euch nicht vorenthalten will. Da heißt es im Vers, im Kapitel 1, Vers 12, dann werde ich die Männer zur Rechenschaft ziehen, die faul herumliegen und dick geworden sind. Sie denken, der Herr tut weder Gutes noch Böses. Ihr Besitz soll geplündert werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden neue Häuser bauen, aber nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge anlegen, aber den Wein nicht trinken. Verlotterung durch zu viel Reichtum. Übrigens, auch das ist zurückzuführen am Ende wieder auf das erste Gebot. Denn sie bilden sich etwas ein darauf, was sie geschafft und geleistet haben, wie gut sie sind. Und dabei verkennen sie, dass es Gott ist, der ihnen Ernte geschenkt hat, der ihnen all das geschenkt hat, damit es ihnen gut geht. Sie führen es auf sich selbst zurück. Auch ein Problem, was brandaktuell ist. Wir führen unseren Wohlstand und unseren Reichtum, all das, was unsere Errungenschaften, führen wir nur allzu gerne auf das zurück, was wir sind und was wir geleistet haben. Und verkennen dabei, dass es Gott ist, der all das gegeben hat. Ein dritter Punkt, der angeprangert wird, ist übrigens auch ein Thema, was sich durch die Propheten durchzieht, Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit. Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit. Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit bezieht sich immer auf Schwächere. Wenn wir das Alte Testament lesen, ist es immer ein hierarchisches Gehabe. Da werden die vermeintlich Schwächeren und Ärmeren noch mehr geknechtet und ausgebeutet. Auch ein altbekanntes Problem, welches sich im Übrigen extrem schön darstellen lässt durch das wunderbare Spiel Monopoly. Ich habe es gerade mit meinen Kindern entdeckt. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Es ist einfach so. Du kommst aus der Mühle nicht raus. Und Gott geht das hart an. Gott kritisiert das in großem Ausmaß. So geht es nicht. Wenn wir das Zephania-Buch hat nur 56 oder 59 Verse, wenn wir uns diese Verse anschauen, dann konstatieren wir bis in Kapitel 3 hinein Versagen auf der ganzen Linie. Das Volk ist seinem Auftrag und seinem Anspruch nicht gerecht geworden. Was war sein Auftrag? Was war seine Verheißung? Das ist die abrahamitische Verheißung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Sie waren gesegnet und sind kein Segen gewesen. Weder für sich noch für die Völker. Das war ihr Auftrag. Das war der alte Auftrag des Stammvater Abrahams, der sich über die Generationen durchgezogen hat und der für das ganze Volk immer gegolten hat. Und diesen Auftrag, Segen für alle zu sein, dem sind sie nicht nachgekommen. Der Universalismus, der war schon in Abraham gegründet. Es ging nie nur um Abraham. Es ging nie nur um das Volk Israel. Es ging immer auch um alle anderen Völker, um dass sie durch Israel gesegnet sein sollen. Und genau das haben sie nicht geschafft. Versagen auf der ganzen Linie. Alle Gehversuche gescheitert. Harte Sache. Aber dann, aus dem Nichts heraus. Wir wissen kaum warum. Ändert sich dieses ganze Buch. Es wird, also tatsächlich, ne, es wird eine neue Seite aufgeschlagen. In meiner Bibel ist es tatsächlich so, dass eine neue Seite aufgeschlagen werden muss, um auf diese Seite zu kommen. Da wird auf einmal etwas völlig neu. Und auf einmal ändert sich diese ganze depressive Grundstimmung in einen Jubelruf. Doch hört mal hinein. Da heißt es ab Vers 9, ich werde den Völkern neue reine Lippen geben. Dann werden sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm gemeinsam dienen. Vom anderen Ufer der Flüsse von Kusch werden sie mir ein Geschenk bringen. Meine Verehrer, die Gemeinde meiner Verstreuten. Ich werde in deiner Mitte ein armes und demütiges Volk übrig lassen, dass wir Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. Dieser Rest Israels wird kein Unrecht mehr tun, weder lügen noch betrügen. In ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ja, sie werden friedlich weiden und lagern, und es wird keinen geben, der sie aufschreckt. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freu dich und sei von ganzem Herzen fröhlich, Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde fortgejagt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte, du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Dann sagt man zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, verliere nicht den Mut. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung. Ich sammle diejenigen ein, die traurig sind, fern von der Festversammlung und fern von dir. Ich habe das Unglück von dir weggenommen, damit du die Schande nicht länger ertragen musst. Was um alles in der Welt ist denn jetzt da passiert? Warum jubelt Gott über das Volk? Was ist passiert? Der Jubel Gottes und sein Grund. Also ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass der Jubel Gottes nicht in den Taten Israels zu suchen ist. Denn in Vers 8 heißt es noch, in meinem glühenden Eifer wird die ganze Erde verzehrt. Und dann auf einmal, also das nichts ist gut, ne? Nichts ist gut genug. Also es kann nicht an den Taten der Menschen liegen, des betroffenen Volkes liegen, dass Gott auf einmal so jubelt. Geht nicht. Der Grund liegt im ersten Vers dieses neuen Abschnitts. Ich werde den Völkern neue reine Lippen geben. Ich werde den Völkern neue reine Lippen geben. Man könnte es auch etwas anders übersetzen. Ich möchte die Lippen der Völker verwandeln. Das trifft es auch sehr gut. Verwandeln. Metamorphose klingt dadurch, ne? Gott selbst tritt auf den Plan. Er greift ein. Letztlich ist es so ein Eingeständnis fast, so fühlt sich das an, dass alle Umkehrrufe und alle Bußrufe letzten Endes nicht ausreichend genug waren. Alle Gehversuche, ich habe es gerade schon gesagt, sind gescheitert. Gott muss eingreifen. Es findet eine umfassende Verwandlung statt, die aber nicht vom Volke ausgeht, sondern von Gott selbst. Es ist etwas, was Gott wirkt. Und dann heißt es in Vers 17, dass er in seiner Liebe über deine Fehler hinweg geht. Ich habe da auch noch mal ein Wort gefunden, was das hier mehr hat. Er pflügt seine Liebe regelrecht um, heißt es da. Er pflügt sie um. Das ist eigentlich der erste Wortbegriff dieses Wortes, umpflügen. Das stellt mich in meinem Gottesbild vor durchaus eine Herausforderung. Weil ich ja bisher immer schon auch davon ausgehe, dass Gott unwandelbar ist. Und das würde ich auch erstmal so unterschreiben. Gleichzeitig, und da sind wir wieder bei so einer Ambivalenz, wie in der letzten Predigt auch schon erwähnt. Gleichzeitig scheint er aber wandelbar zu sein. Er selbst hat offensichtlich das Anliegen, seine Liebe umzupflügen. Das heißt, irgendwie neu zu machen. Ich finde das Bild des Pflügens einen gewaltigen Akt. Das ist ja eine richtig große Kraft, die da am Werk ist. Ich habe gestern ein bisschen in meinem Beet gehackt, das war sehr fest geworden. Und allein was da für Kraft notwendig ist, um diese feste Erde wieder zu lockern, und was für Kräfte nötig sind, um einen Acker umzupflügen, das wissen wir alle. Früher mussten das viele Ochsen machen. Gott pflügt, also erneuert seine Liebe vollständig. Es wird quasi Oberstes nach unten gedreht und von unten nach oben befördert. Und dann kündigt Gott an, dass er in der Mitte sein will. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Das ist viel zu schwach. Der Herr ist in deiner Mitte heißt so viel wie der Herr ist in deinem Lebensinneren. Er ist innen drin. Das ist ja übrigens der Vers, Zephania 3, Vers 17, der auch dann bei der Empfängnis von Jesus eine Rolle spielt bei Maria. Und wo ist Gott dann? Gott ist mitten im Menschen, in der Maria. Und habt ihr gerade den Wochenspruch gelesen aus Korinther? Wir sind eine neue Kreatur. Gott in uns. Das ist das, was Gott wirken will. Gott wirkt nicht ein wenig am Volke, so ein bisschen Wunden verbinden, ein bisschen Coaching hier und da, ein bisschen Seelsorge. Nein, er will hier innen drin wirken. Das ist die Verheißung, die wir in den Propheten immer wieder haben. Joel 3, ich will euer Herz verwandeln. Euer steinernes Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Einen neuen Bund schließen, der aber nicht äußerlich wirkt, sondern innerlich, im Lebensinneren. Und gleichzeitig zudem setzt der Jubel über das Volk ein. Gott jubelt nicht, weil das Volk besonders toll ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist arm und demütig. Es ist da nichts zum Jubeln. Gott jubelt aus einem einfachen Grund. Liebe. Liebe. Gott jubelt aus reiner göttlicher Liebe. Und sein Jubel ist so unbegreiflich, weil der Jubel, jetzt kommt das Bild des Konzertes vom Anfang wieder, weil der Jubel in der Regel menschlich gesehen an herausragende Leistung geknüpft ist. Der Jubel ist menschlich gesehen immer daran geknüpft, dass jemand was Besonderes getan hat. Er ist geknüpft an Performance. Er ist geknüpft an Bewertung. Und hier ist er nicht geknüpft an Performance und Leistungsbewertung. Gott jubelt aus Liebe. Das ist krass. Wir könnten auch sagen, das ist Gnade. Und es ist wie in der Schöpfungsgeschichte, da sagt Gott ja auch, bevor der Adam das erste Wort erzählen kann, sagt Gott, ich habe dich wunderbar gemacht. Das ist richtig gut, was ich da gemacht habe. Gebracht hat der Mensch da noch nichts. Nun müssen wir aber, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wir müssen erstmal festhalten, dieser Jubel gilt ja dem angesprochenen Volk. Juda. Das ist der Adressat. Der Adressat bin ja erstmal nicht ich, sondern das ist Juda. Aber können wir trotzdem etwas mitnehmen aus diesen Versen? Jubelt Gott am Ende vielleicht sogar auch über mich? Gilt der Jubel auch mir? Es wäre ja so schön. Es wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Es wäre ja wunderbar. Die Antwort finden wir im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Und da sagt Paulus den Römern in Kapitel 11, einige Zweige sind aus dem edlen Olivenbaum herausgebrochen worden, dann hat man dich als Zweig vom wilden Olivenbaum in den edlen eingepfropft, jetzt wirst du vom Saft aus seiner Wurzel miternährt. In dem ganzen Kontext geht es darum, ja, wie verhält sich denn das eigentlich, wenn ich nicht eben zum Volk Israel gehöre, wenn ich eben irgendwie so ein komischer Heide bin? Habe ich denn überhaupt Anspruch auf Gottes Zusagen und Verheißungen und Versprechungen? Und genau das ist die Antwort. Ich bin eingepfropft. Das ist ja ein altes Bild. Ich habe euch mal ein Bild des Pfropfens mitgebracht. Da wird ein Zweig an den Stamm eines älteren Zweiges, Wurzel, rangepfropft, also angebunden. Man schneidet etwas ein in den Stamm, in den alten Stamm. Und dann bindet man diesen neuen Zweig schön an und schön um und dann verwächst das. So wird das mit fast jedem Apfelbaum gemacht. Ich habe einige Bäume oder Pflanzen, die gepfropft sind, im Garten stehen. Und was passiert? Diese Wurzel nährt diesen neuen Ast mit und auf einmal wächst da was Wunderbares heraus. Ich bin mit. Als Nicht-Jude bin ich mit hineingepfropft, wenn ich an Jesus glaube, in dieses Volk. Und somit ernährt mich die Wurzel mit und somit darf ich auch die Verheißungen und Versprechungen aus dem Alten Testament und hier ganz speziell aus Zephania 3, Vers 17 mitatmen und mitleben. Es nährt mich diese Wurzel mit, es nährt mich die Verheißung Gottes mit. Und ja, somit gilt der Jubel Gottes auch mir. Und warum? Weil er mich liebt. Nicht, weil du so toll bist. Nicht, weil du hier in der Stadtmission dich schon seit 70 Jahren einbringst. Nicht, weil du jeden Sonntag hier irgendeinen Dienst machst. Nicht, weil du dich engagiert hast in den x verschiedenen Kreisen. Nicht, weil du eine gute Performance in deinem Beruf hingelegt hast. Nicht, weil dein Chef immer über dir gesagt hat, das war spitze. Oder weil er gesagt hat, naja, hier müssen wir nachbessern. Nein, deswegen jubelt Gott über dich nicht. Er jubelt über dich, weil er dich liebt. Seine Liebe ist das entscheidende Moment. Und solche Zusprüche, so eine Verheißung, die müssen wir sacken lassen. Warum? Weil sie allem widerspricht, was wir sonst über Jubeln denken. Weil uns das unangenehm ist. Weil wir sagen, ja, wer bin ich schon? Warum sollte man über mich jubeln? Warum sollte mich jemand toll finden? Damit kann ich nicht umgehen. Ich habe das immer wieder in Seelsorge, dass ich Menschen erlebe, die sagen, also mit so etwas, dass jemand mich toll findet, gut findet, kann ich überhaupt nicht umgehen. Das sei ferne von mir. Das bin ich nicht. Dann lass dir die Wahrheit dieses Wortes von Gott zusprechen, ich jubel über dich. Ja, über dich. Und jetzt setz deinen Namen ein. Ich jubel über dich, Jens. Jens, ich jubel über dich. Das braucht ein bisschen, bis das sackt. Und deshalb empfehle ich dir dieses Wort aufzuschreiben. Er jubelt über mich, könnte man jetzt auch sagen, er jubelt über mich voller Begeisterung. Schreib es dir an deinen Spiegel, an deinen Bildschirm, schreib es dir auf deine Handyhülle, in dein Portemonnaie. Er jubelt über mich voller Begeisterung. Der Schöpfer dieser Welt jubelt über mich voller Begeisterung. Was wiegt schwerer? Denken wir kurz nach. Das, was Menschen manchmal auch in ihrem Menschenhass über mich sagen? Oder das, was Gott, der Schöpfer dieser Welt, über mich sagt? Was wiegt schwerer? Die Lügen, die mir erzählt worden sind, ich sei nichts, ich bin nichts, bin nichts wert? Oder dass Gott über mir sagt, ich jubel über dich, Jens, voller Begeisterung. Was wiegt wohl schwerer? Für mich ist die Antwort klar, dass das Wort des Allmächtigen, des Auferstandenen definitiv schwerer in meinem Leben wiegt. Und das ist Gnade. Wem glaubst du? Und vielleicht ist es gut, Esther, ich fand das großartig, dein Dankheft. Vielleicht ist es gut, sich so ein Dankheft zuzulegen und solche Zusagen immer wieder zu notieren, dass er mich liebt und über mich jubelt. Amen.